Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Jochen Siegert.
Das Impact Festival ist Europas größtes B2B-Event für die nachhaltige Transformation unserer Wirtschaft. Es findet am 30. und 31. Oktober in der Messe Frankfurt statt und neben bekannten SpeakerInnen wie Sascha Lobo oder Dr. Claudia Kempfert begrüßen wir zahlreiche europäische Startups und Scale-Ups, die ihre Greentech- und Impact-Lösungen präsentieren. Seid dabei! Unter impact-festival.earth findet ihr alle weiteren Informationen zu den Tickets und dem Programm.
Wir machen quasi nahtlos weiter. Es geht um die Frage, Fintech is over, Digitalisierung und Fintech gelöst. Wenn wir uns mal so ein bisschen anschauen, was in den letzten Monaten passiert ist, dann könnte man ein Lied irgendwie zitieren von Rio Reiser für die etwas Älteren unter uns. Es ist vorbei bei Unimond sozusagen. Und die gleiche Frage könnte man sich natürlich auch stellen, wie sieht es mit dem Thema Fintech aus? Alleine in der ersten Hälfte 2024 sind die Investitionen auf knapp 52 Milliarden Dollar zurückgegangen. Das ist der niedrigste Stand seit 2020. Und wenn man mal sich Europa anschaut, haben sich die Investitionen quasi halbiert. Und die Frage ist, ist alles durchgespielt? Haben wir quasi den Zenit erreicht? Und wer könnte da besser drüber sprechen als der, der es wusste, der es vor allen Dingen vorher schon wusste? Jochen Siegert, ich übergebe das virtuelle Zepter, lieber Jochen, an dich. Jochen, bitteschön.
Yes. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich würde gerne meine Mitpanelisten auf die Bühne bitten, Katrin Stark und Patrick Meisberger von Commerz Ventures. Und Katrin, du musst kurz erklären, was du aktuell machst. Ganz kurz sagen, du hast Historical Commerzbank, Orderbird, Unser. Was machst du im Moment?
Commerzbank, Orderbird, Unser, McKinsey, Deutsche Bank, Silicon Valley Bank, die inzwischen ja auch jeder kennt. Wenn auch aus unschönem Grund. Genau, und ich bin Ende letzten Jahres bei Unser nach der Finanzrestrukturierung ausgestiegen, gemeinsam mit KKR. Und mit dem Mandat war ich bei Unser. Und seitdem bin ich in Beiräten, Aufsichtsrat und ja, und hier heute.
Ja, und perfektes Setup mit Incumbent-Erfahrung, Deutsche Bank, Commerzbank und Fintech-Erfahrung. Also wenn du kennst beide Seiten und kannst insofern da auch sagen, haben wir das Thema Digitalisierung Fintech gelöst oder nicht? Patrick Meisberger, General Partner von Commerz Ventures, schaut natürlich eher von der Investorenseite auf das Thema. Ich bin jedes Mal beeindruckt, was ihr für Track Record auf der Fintech-Seite generiert habt. Wie habt ihr dieses Händchen dafür gehabt, diese ganzen Unicorns zu generieren?
Wie habt ihr das Händchen gehabt? Wie immer gehört viel Glück dazu. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde gerade in diesen aktuellen Situationen der letzten zwei Jahre, in denen wir hier eine massive Marktkorrektur feststellen dürfen, ist da ein bisschen Demut angesagt, wenn man einfach sagen muss, ne, wir kamen zur richtigen Zeit, sind wir gestartet, wir haben ein gutes Team gebaut, hatten sehr, sehr schnell sehr guten Zugang zu wirklich interessanten, tollen Teams und haben halt da auch ein glückliches Händchen bewiesen bei den richtigen Investments. Der Vorteil war vielleicht, dass wir, als wir Commerz Ventures gestartet haben vor 10 Jahren, kamen mein Mitgründer, der Stefan Törter, und ich, wir kamen schon mit jeweils 15 Jahren Venture Capital Erfahrung an den Start. Also wir machen das jetzt seit 25 Jahren und es hilft halt sehr, wenn man weiß, was man tunlichst vermeiden sollte, wenn man eine Venture Capital Firma aufbaut und welche Fehler zu vermeiden sind. Und ich glaube, das war die Gemengelage, ja, die dann die Secret Source für den Erfolg, okay, gebildet hat.
Ja, insofern super, super, dass du da bist, dass du quasi dann auch deine Insights mit uns teilst. Und der dritte Teilnehmer dieser Diskussion, neben mir als Moderator, ist das Fragezeichen. Das seid ihr. Wir haben hier ein Hot Seat, ich habe hier ein Mikro. Also wer mitdiskutieren möchte, kommt jederzeit gerne nach oben und dann diskutieren wir. Wart noch ein bisschen, Claudio, und dann kommst du hoch. Wie kamen wir eigentlich auf das Thema Fintech is over? Diejenigen, die bei der Payment Exchange waren, können sich erinnern, dass wir dieses Jahr bei der Payment Exchange das Thema ist Payment gelöst diskutiert hatten. Das war im Vorfeld eine Riesendiskussion bei LinkedIn und war auch eine Diskussion dann im Lauf der Veranstaltung immer wieder, dass darauf zurückgefolgt wurde, zu sagen, ja, Fintech ist gelöst, Payment ist gelöst, Payment ist nicht gelöst. Und jetzt dachte ich, machen wir einfach das gleiche Thema zum Thema Fintech. Wir sehen relativ große Unicorns. Wir sehen IPOs oder haben schon IPOs gesehen, TransferWise und Co., Coinbase, PayPal als extrem langes, altes Fintech, Adyen und Co. mit beeindruckenden Marktkapitalisierungen. Wir sehen, dass so ein paar etablierte Player, die sich den Fintech-Anstrich geben, nicht so performen. So in den letzten Tagen, wer den Worldline-Kurs angeschaut hat, der hat nicht mal einen bekannten Dead-Cat-Bounce gegeben. Also wenn der Aktienkurs da unten geht, geht er immer so ein bisschen nach oben. Der ging nicht mehr nach oben, das war Batsch. Und dann war's. Man sieht insofern, dass Fintech nicht nur Werte schafft, sondern auch Marktanteile und Marktkapitalisierung von den Incumbents wegnimmt. Aber ist das erst der Anfang gewesen? Kommt dann noch viel mehr? Oder war es das jetzt? Und die Incumbents können sich zurücklehnen und sagen, ja, okay, im Payment, da gab es ein paar Veränderungen, aber eigentlich ist doch das Leben sehr, sehr gut. Und das Interessante war, ich war ja bis vor kurzer Zeit bei der Deutschen Bank. Es gab da immer so ein paar Kollegen, die sehr kritisch auf das ganze Fintech geschaut haben. Alles die bösen VCs, Venture finanziert und die müssen erstmal Geld verdienen und es wird alles nichts und Klarna geht pleite, bla 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 bla. Kurioserweise, die Realität sieht anders aus und diese sehr kritischen Stimmen sind mittlerweile so ein bisschen verstummt. Deswegen, schön, dass ihr da seid und gerne das Thema mal diskutieren. Wie schaut ihr denn auf das Thema, Katrin, mit dem Thema Fintech ist gelöst? Ist es in Teilen gelöst? Ist es generell gelöst? Kommt jetzt nochmal die nächste große Innovationswelle? Wie siehst du das?
Also auf der einen Seite denke ich, Innovation ist niemals gelöst. Da gibt es so viele Beispiele. Du hast welche angesprochen, große Unicorns. Aber auch die Beispiele, die wir alle kennen. Es gab Yahoo, dann kam Google. Wir hatten den BlackBerry und waren glücklich. Dann kam das Smartphone, das iPhone. Innovation ist nie gelöst und auch im Fintech oder es ist ja nicht nur Fintech, auch Banken sind ja innovativ, also im gesamten Finanzsektor. Das ist meine Sicht darauf. Wenn du dann fragst, wo sind denn Bereiche, wo vielleicht auch mit einer Verzögerung, Innovation ist ja häufig auch in Wellen, häufig auch Infrastruktur, Technologie getrieben, ne? In welchen Bereichen kann noch etwas passieren oder wird etwas passieren? Der eine Bereich, den ich nennen möchte, ist der gesamte Bereich der Prozesse. Und das ist nicht nur Digitalisierung, sondern aus meiner Sicht auch neue Services für Kunden. Und das Ganze wird durch Technologie, Large Language Models, AI, sicher befeuert werden in der nächsten Zeit. Das klingt jetzt sehr allgemein. Ich nenne mal einfach ein Beispiel an der Kundenschnittstelle. Wenn man in Moonfair oder Liquid investieren will, dann fängt man an, sich zu fragen, ganz spezifische Frage, welches Counterparty-Risiko habe ich eigentlich? Ist es das von Moonfair oder Liquid oder ist es das von dem Fonds, in den ich investieren will? Und dann fange ich an, riesige Verträge durchzuflöhen und zu schauen, wo steht das denn? Ja, mit einem Large Language Model, AI-basiert, kann mir das in einem Chatbot diese Fragen beantwortet werden und mir einfach gezeigt werden, hier auf Seite 380 steht es, du hast kein Counterparty-Risiko. Genauso flöhe ich mich durch und schaue, ja, welche Fonds gibt es denn, in die ich Private Equity Fonds, in die ich investieren kann? Und natürlich können Modelle mir helfen und ich habe in dem Bereich mal geforscht vor langen Jahren, könnte mir natürlich helfen, die für mich, für meine Risikoaversion oder auch Risikoappetit richtigen Fonds herauszusuchen. Das ist nur mal ein Beispiel. Der gesamte Digitalisierungsbereich, aber auch zusätzliche Kundenservice, aber auch in den ganzen internen Prozessen von Fintechs oder von großen Banken wird es Veränderungen geben. Na, wir können Verträge erstellen lassen. Wir können Verträge prüfen lassen. PwC hat gerade ein Modell rausgebracht, um eine DORA-Kompatibilität, so eine Art Checkbox, zu testen. Da wird unglaublich viel passieren. So, das ist der eine Bereich. Den zweiten Bereich, den ich nennen möchte, sind tatsächlich neue Produkte oder aber Zugang zu Produkten. Und ich nehme jetzt mal den Kapitalmarkt als Beispiel. Ne? Im Kapitalmarkt, wir haben den ersten Fonds gesehen, der Blockchain-basiert emittiert wurde von der KfW. Wir haben den ersten, oder das war ein Bond. Wir haben den ersten Fonds gesehen, der Blockchain-basiert emittiert wurde. Da wird es mehr geben. Das ist kein neues Produkt, aber ein anderer Zugang zu dem Produkt. Ein zweiter Bereich, der ganze Bereich Zugang zu Kapitalmarktprodukten. Ein Beispiel, UnitPlus hat gemeinsam mit Goldman in der Partnerschaft jetzt Zugang für SMEs zu Geldmarktfonds dargestellt. Das war bisher nicht möglich, nicht für SMEs. Jetzt ist es möglich. Also sowohl Zugang als auch neue Produkte, Stablecoin. Es gibt Tether und Circle, es gibt noch keinen europäischen Stablecoin. Die DWS hat ein erstes oder hat ein Projekt da jetzt gestartet, eine Company gestartet, aber auch das ist etwas, was neu sein wird. Und man könnte die Liste, glaube ich, beliebig fortsetzen, in andere Bereiche reingehen. Aber dafür bleibt uns gar nicht Zeit. Deshalb würde ich jetzt mal an Patrick übergeben.
Ich habe also, kurz zusammengefasst, Fintech is not over.
Fintech is not over.
Okay. Patrick, du schaust ja aus der VC-Brille drauf und da gab es ja wahnsinnige Veränderungen von Wachstum, Wachstum, Wachstum zu Profit, Profit, Profit. Wie ist die Profitabilität von euren Fintechs?
Also die etablierten, die größeren, die es schon aus dem ersten Portfolio sind, die meisten sind da alle mittlerweile sehr profitabel. Das ist ein wichtiger Faktor. Also vielleicht ganz kurz Schritt zurück. Was wir jetzt seit circa 2,5 Jahren erleben, ist eine massive Marktkorrektur, die einfach aufgrund dessen erfolgen musste, absehbar war, weil wir halt massive Übertreibungen hatten. Ja, also wir haben den Peak, glaube ich, wenn man sich die Aktienkurse von Fintechs oder allgemein Tech-Firmen anschaut, war der Peak irgendwann Ende 2021. Danach ging es dann rapide runter und mit dieser Korrektur des Marktes, diesen, muss man auch ehrlicherweise sagen, übertriebenen Bewertungen, die dort festgestellt wurden, den massiven Geldern, die dort in die Technologieszene und natürlich dann auch in Fintech geflossen sind, das war nicht nachhaltig und es musste da eine Korrektur stattfinden. Da guckt man als erfahrener Investor natürlich auch drauf und sagt, okay, the wind has changed, ja, und wir müssen uns darauf einstellen. Das ist jetzt nicht die erste Krise, die ich jetzt erlebe als Venture Capitalist. Das hatten wir schon zu Lehman Brothers erlebt. Dotcom-Bubble, als sie geplatzt ist, zwischendurch so ein kleiner Hiccup bei Covid, ja. Und diese Korrekturphasen, ich sage jetzt nicht Krise, sondern Korrekturphasen, folgen immer dem gleichen Muster. Jeder Investor hält erstmal die Luft an und sagt, oh, mach ich mal erstmal nichts, erstmal gucken, wie das passiert. Ja, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Und dann im nächsten Schritt, dass man dann natürlich auf seine Firmen zugeht und sagt, Leute, die Investoren werden sich in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, sehr stark zurückhalten. Ihr müsst zusehen, dass ihr eure auf Basis billigen Geldes extrem aggressiv finanzierten und extrem aggressiv wachsenden Firmen mit hohen Cashburns auf gesündere Füße stellt. Ja, und das heißt, alle Firmen, die sehr, sehr hohe sogenannte Cashburns haben, sind aufgefordert worden, gut beraten gewesen, da ein bisschen Gas rauszunehmen und entsprechend versuchen, die Firma, auch wenn es halt auf Kosten von Wachstum geht, zu de-risken und entsprechend in Richtung Profit zu treiben. Die müssen nicht profitabel sein, aber zumindest muss der massive Cashburn stark reduziert werden. Und das haben wir genauso gemacht. Wir sind da schon ganz früh, Anfang 2022, sind wir schon auf unsere Portfoliofirmen zugegangen und gesagt, Leute, passt auf, Krise hat immer das gleiche Muster und ihr müsst darauf reagieren. Ja, und das Einzige, was wir nicht wissen, ist, wie lange dauert diese Korrekturphase. Und entsprechend muss man sich schon darauf wappnen. Aber es hieß, naja, 12 Monate, dann geht das wieder. 18 Monate, ja, wir sind aber immer noch in der Korrekturphase, wenn man ganz nüchtern da drauf schaut. Und entsprechend haben das wirklich die allermeisten Firmen umgesetzt. Einige, bei denen hat das nicht geklappt. Ja, das ist einfach so, wenn das Modell noch nicht so weit entwickelt ist, kommt man in so eine Korrekturphase rein und dann merkt man, oh, jetzt kriege ich keine neue Finanzierung, obwohl ich eigentlich noch nicht in der Lage bin. Meine Firma ist noch nicht so weit entwickelt, wir haben noch nicht so viele Umsätze, aber eine natürliche Kostenbasis, wir kriegen das nicht in Profite rein. Und da gab es auch sicherlich die ein oder andere Casualty, bei der wir dann eine Abschreibung machen mussten.
Ja.
Aber so, wenn man mal drauf schaut, die etablierten Firmen, also so eine Iwoca, eine Mambu, eine eToro, die sind hochprofitabel mittlerweile, wachsen weiterhin wie Unkraut. Und das ist auch schon sehr, sehr froh drüber, dass wir die da sehr gut hier begleiten konnten.
Wachsen wie Unkraut, das hört der ein oder andere Banker sehr ungern, weil da ist das Wachstum sehr langsam.
Ja. Aber ja, das muss ja irgendwo, muss ja die hohe Bewertung begründet werden.
Absolut, absolut. Katrin, Stichwort Banken. Hat Fintech die Banken beeinflusst? Du kennst ja beide Seiten. Oder umgekehrt, haben die Banken Fintech beeinflusst? Oder beides?
Gute Frage, beides aus meiner Sicht. Auf der einen Seite haben Fintechs Banken beeinflusst? Ja. In allen Prozessen, in allen Kundenprozessen, auch in Produkten. Eine einfache Kontoeröffnung hat vor 15 Jahren für einen SMI oder auch für eine Privatperson Wochen gedauert und war sehr umständlich. Begonnen haben, so eine einfachen Themen aufzugreifen, Fintechs.
Dauert auch immer noch so lange bei Banken, oder?
Nicht bei allen. Wie wir vorhin im Panel, in der ersten Session ja gehört haben, nicht bei allen. Aber nicht nur Prozesse, auch was neue Produkte angeht. Wie gesagt, dieses Beispiel Goldman Sachs, und da kommt der zweite Aspekt der Partnerschaft rein. Goldman Sachs, UniPlus, Raisin kooperiert mit vielen, Upvest kooperiert mit Banken. Banken nutzen Fintech auf der Infrastruktur, auf der Prozessseite, aber auch auf der Produktseite und gehen Partnerschaften ein. Also ja, Fintech hat Banken beeinflusst, sie zum Teil auch vor sich hergetrieben. Nach dem Motto, wir können es, ihr nicht. Entweder partnert mit uns oder ihr macht das selber. Haben Banken Fintechs beeinflusst? Ja, natürlich, weil klassische Finanzinstitutionen, das sind ja nicht nur Banken, auch Asset Manager etc., haben ja vorgelebt, was geht. Und wenn man über Innovationen nachdenkt, ist es natürlich immer gut zu schauen, okay, das geht heute, was könnte denn noch mehr gehen? Also allein die Ideenfindung, und ein Ex-Kollege von McKinsey hat mir mal gesagt, man muss halt sich viele Dinge anschauen, man muss 100 Ideen entwickeln, um dann die 2, 3 Innovationen tatsächlich zu finden und herauszukristallisieren. Aber denkt man die 100 Ideen nicht, findet man die 2, 3, die tatsächlich einen Wert stiften nicht. Ein letzter Aspekt, der vielleicht auch noch wichtig ist. Viele Fintechs sind gestartet mit einer guten Idee und waren unreguliert und haben auch über Regulierung nicht wirklich nachgedacht. Und wir kennen alle die Beispiele N26, Solaris Bank, die dann alle irgendwann Schwierigkeiten bekommen haben mit der BaFin. Und ich glaube, das ist ein Bereich, wo Fintechs, und das ist auch mit den Fintechs, mit denen ich arbeite auch für einen VC, Private Equity Fonds, wo wir uns immer wieder Themen anschauen, wo ich immer wieder feststelle, wow, coole Idee, aber ihr müsst mal über Regulierung nachdenken, sonst kommt ihr mit diesem Geschäftsmodell nicht nachhaltig weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, wo Banken oder Finanzinstitutionen wiederum Fintechs beeinflusst haben.
Claudio, kommt gleich gerne auf die Bühne. Wenn du kommst, Patrick, die Frage an dich. Wo, wenn du auf deine Venture-Firmen schaust, wo siehst du da quasi die langweilige, furchtbare Compliance, die jetzt auf die Fintechs kommen? Und wie nehmen die das wahr? Ist das für die furchtbar und hindernd? Oder nehmt ihr das auch wahr nach dem Motto, okay, das ist notwendig und wir machen das Beste draus und lassen uns somit auch positiv, auch das habe ich vielleicht auch von der HR-Seite, positiv beeinflussen von Banken?
Also letzteres sicherlich, ja. Ist notwendiges Übel. Wenn man ein junger Gründer ist, gerade angefangen hat, ist man Regulierung und vor allem Compliance das allerletzte, an das man denkt. Und ehrlicherweise ist das auch richtig so. Und fairerweise muss man auch sagen, im Fall von Number 26, da hat der Regulierer ja lang genug stillgehalten und einen gewissen Welpenschutz gegeben. Aber irgendwann ist es klar, dann ist die Firma so groß und so dann auch so visibel im Markt, dass da auch der Regulierer sagen muss, sorry, jetzt müsst ihr auch mal Strukturen einführen. In dem Fall war das sehr, sehr holprig. Aber es ist schon so, dass Startups hier Compliance, also Regulierung, wenn es zum Grundbedarf des Geschäftsmodells gehört, ist das natürlich von Anfang an bedacht, ja. Also wenn ich jetzt irgendwelche Lizenzen brauche oder sowas, das ist klar, dass das natürlich eingeworben wird. Aber das Thema Compliance per se, ja, das kommt erst dann, wenn es wirklich nicht mehr anders geht und man es entsprechend umsetzen muss. Ich glaube aber auch nicht, anders als du, dass Startups hier irgendwie mit Interesse auf Banken schauen und sagen, oh, das ist das Best Role Model. Also ich kenne keinen Fintech-Gründer, der sagt, also das, was ich bei der Deutschen Bank gesehen habe, finde ich so toll, das will ich jetzt auch umsetzen. Ja, also von daher, es ist, aber jeder erkennt natürlich auch, wenn ich eine erfolgreiche Startup-Firma haben will, erfolgreich heißt nicht nur die Anfangsphase, sondern auch umsetzen und wirklich eine richtige Firma bauen, mit richtigen Prozessen, mit richtigen Umsätzen, mit richtigen Kunden, dann muss ich natürlich auch das regulatorische Bedürfnis erfüllen und das muss ich auch ernst nehmen. Dessen ist sich jeder klar.
Cloud ist auf die Bühne gekommen ganz früh bei Revolut, die ja mittlerweile eine höhere Marktkapitalisierung haben als die Deutsche Bank. Und hat bei der ersten BEX dafür gesorgt, dass wir alle mit Kartenrohlingen zugeworfen wurden, die er überall verteilt hat. Auch so ein bisschen nach dem Motto, Compliance geht schon irgendwie, wir machen das. Wie schaust du auf das Thema? Ist Fintech vorbei? Ist etabliert? 45 Milliarden Marktkapitalisierung? Oder geht es erst los?
Ja, hallo, servus zunächst einmal. Viele von euch kenne ich persönlich, manche noch nicht. Ich freue mich natürlich immer über neue Menschen. Ich selber, wer es nicht weiß, bin ja schon seit über eigentlich 10 Jahren in der Branche, also in der Fintech-Branche. Schaue noch immer jung aus, aber es ist noch bei Weitem nicht gelöst und nicht zu Ende. Es geht eigentlich alles erst los, nur verändert sich natürlich die ganze Landschaft. Und ich sage immer scherzhaft, wenn ich mich so vorstelle, ich spreche 3 Sprachen fließend, Englisch, Deutsch und Fintech. Und Fintech ist eigentlich ein Thema, da muss man von der Definition ein bisschen aufpassen, weil viele von uns verstehen unter Fintech ein Startup, ein Unternehmen, das entweder mit einer Idee im Grunde genommen durch die Decke oder gegen die Wand fährt. Aber Fintech ist viel mehr und das muss man, und den Gedanken will ich eigentlich jeden von euch mitgeben, dass man dann mit dem vielleicht dann nach Hause geht morgen und sich das einmal überlegt. Fintech ist eigentlich eine Digitalisierungsbewegung in verschiedensten Branchen. Das ist vielleicht in der Bankenwelt ein Thema. Das sind natürlich Fintechs als Innovationstreiber, also das Fintech als Startup. Aber insgesamt ist das eine Bewegung durch verschiedenste Branchen, die wir auch heute noch gar nicht so wirklich am Schirm haben. Das kann sein, weil man intern irgendwo Prozesse optimiert oder weil man eben Produkte auf den Markt bringt. Und jetzt gibt es da so Schlagwörter wie Embedded Finance, Embedded Payments, wird quasi sehr viel und überstrapaziert. Aber im Grunde genommen gibt es da ganz, ganz viele Unternehmen, die da erst einmal hineinfinden. Und ich erlebe das selber. Ich habe eigentlich im Grunde genommen, will nicht sagen alles, aber schon vieles erlebt. Habe selber gegründet im B2C-Bereich, im B2B-Bereich, im Infrastrukturbereich. Und immer mehr Unternehmen kommen natürlich auf die Idee, dass man irgendwie mit Finanztechnologie in Verbindung kommen will, weil man sein eigenes Produktportfolio zum Beispiel erweitern möchte, weil man interne Prozesse verbessern möchte. Und deswegen ist das Thema Fintech also als großes Ganzes zu sehen. Also wir dürfen nicht diese enge Definition von Startup sehen und irgendwie Banken gegen Startups. Es war lange Zeit so, es gibt so im Grunde genommen 2 große Wellen. Die erste Welle ist so Fintech, also wirklich das Startup gegen die großen Etablierten, hat sich mittlerweile ein bisschen eingestellt, weil man ist durchaus draufgekommen, man kann auch kooperieren. Und es gibt jetzt 2 Varianten. Es gibt die Kooperation. Ich glaube, viele Banken haben mittlerweile mit Fintechs kooperiert oder kooperieren mit Fintechs, sei es in der Identifikation zum Beispiel, etwas, was die Bank so selber nicht entwickeln würde, aber eben zukauft und ganz, ganz viele andere Themen. Und natürlich gibt es auch Fintechs als Startups, die hier sich ja hinstellen und sagen, ich mache alles besser. Haben wir damals bei Revolut genauso gemacht oder zumindest behauptet zu dem Zeitpunkt. Und da glaube ich, ist es im Grunde genommen schon so, dass man sehr aufpassen muss, dass man hier quasi eine Mauer aufstellt, die es eigentlich so nicht gibt. Und deswegen glaube ich ganz ehrlich, im Fintech wird noch sehr viel passieren.
Also wenn ich euch zuhöre und mitnehme, Fintech ist noch nicht gelöst, es geht noch weiter. Was sind denn die neuen Modelle, die ihr seht? Wo ihr, also jetzt Payment sehen wir, gab es große IPOs, große auch Verschiebung der Revenue Pools. Aber was denn nach vorne betrachtet, die neuen Bereiche, die gegebenenfalls auch wieder ähnliche Entwicklungen sehen wie im Payment. Patrick, vielleicht du von der VC-Seite.
Ja, also Innovation kommt ja immer in Schüben. Ja, immer üblicherweise, wenn eine fundamentale neue Technologie in den Markt geworfen wird, nehmen wir mal Findung Internet, Smartphones, Ähnliches, oder aber wenn regulatorische Rahmenbedingungen ganz neue Geschäftsfelder ermöglichen, PSD2, Ähnliches. Ja. Und dann kommt dann eine ganze Batterie von jungen Gründern, die sagt, boah, da habe ich eine Chance, da habe ich eine Idee. Und dann werden Firmen gegründet, viele davon scheitern, ein paar sind dann sehr, sehr erfolgreich. Und entsprechend gucken wir dann immer darauf, was sind jetzt so neue, fundamentale, neue Veränderungen, die neue Geschäftsmodelle zulassen. Wir als Investor gucken da drauf. Und das ist natürlich das, was aktuell in aller Munde ist, das Thema Artificial Intelligence, Generative Artificial Intelligence, wo wir wirklich ein enormes Potenzial sehen für neue Geschäftsmodelle. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil das ist natürlich gerade das absolute Hype-Thema, wenn ich jetzt höre, OpenAI wird jetzt irgendwie mit 150 Milliarden bewertet. Das ist natürlich völliger Unsinn, ja, das ist wieder der, sind wir back to 21. Aber trotzdem die grundlegende Technologie und das, was wir da jetzt mittlerweile sehen, wir treffen uns mit vielen Gründern, wir schauen uns denen ihre Produkte an, ihre Beta-Produkte, sind alle noch sehr, sehr, sehr früh, gerade im Bereich Financial Services, Anwendung von Generative AI bei Financial Services. Es sind die zwei Gründer irgendwo in Milan, die da irgendwie so eine Automatisierung für ESG-Reporting aufgesetzt haben, das sogar schon an zwei Banken verkaufen. Ja, also da gibt es ganz, ganz viel und wir sehen da ein enormes Potenzial, wo wir auch sagen, da können sich echte neue Rockstars entwickeln. Aber nochmal, man muss da aufpassen, was ist Hype, was ist wirklich fundamentale Anwendung von echter Technologie und damit auch nachhaltig und verteidigbar, dass man da nicht halt auf die falschen Pferdchen setzt.
Katrin, wo siehst du, welche Verticals im Fintech-Bereich, die jetzt noch nach vorne geschaut, interessant werden?
Naja, auf der einen Seite tatsächlich Prozesse, und zwar durch alle Verticals durch, die Digitalisierung von Prozessen, aber eben neue Services, wie das Beispiel mit Moonfair. Ja, ich möchte einfach jemanden haben, der mich unterstützt, dass ich nicht Verträge durchgehen muss, sondern einfach eine intelligente Art und Weise, Themen zu verstehen. Und das geht durch alle Verticals durch. Ne? Das ist, wenn man, sagen wir mal, SME-Verticals durchschaut, ob das im Fitnessbereich, im Gesundheitsbereich ist, das wird alle Verticals durchgehen. Ne? Und da ist ja auch schon viel passiert. Ne? Unternehmen, sprachst Audible an, die einfach für kleine Unternehmen, für Restaurants, aber auch für ähnliche kleine Companies die komplette IT hinstellen. Ne? Von der Buchung am Tisch bis hin zur Bezahlung. Sodass die Restaurants sich einfach um ihr Geschäft kümmern können, um das, was sie gut können, kochen und Gäste bedienen. Das sehe ich in allen Verticals. Gleichzeitig und unabhängig von den Verticals, wie angesprochen, Kapitalmarkt, also Tokenisierung von Assets, jetzt nicht nur im mobilen Bereich, sondern überhaupt Tokenisierung von Assets und damit Herstellung von Liquidität. Stablecoin ist ein Thema, gibt es noch nicht in Europa, wird es geben und wahrscheinlich nicht nur ein Spieler, sondern mehrere. Und dann muss man schauen, wie dann die Konsolidierung dieser Branche wieder passiert. Ja, ich glaube, das sind so die großen Bereiche.
Claudio, wo siehst du die aggressiven Gründer, die du damals bei Revolut auch miterlebt hast in den nächsten Generationen von Fintech?
Also im Grunde genommen, wenn es schon um Banking geht, also Banking Exchange, dann ist Banking ja sehr einfach erklärt. Also im Grunde genommen geht es in der Mitte irgendwo um ein Konto und um vier Kernbereiche aus meiner Sicht zumindest. Pay, Save, Borrow und Invest. Und irgendwo da findet die Wertschöpfung statt. Es gibt sehr vieles, was heraus oder drumherum quasi zuliefert. Also ich glaube, solche Modelle der Zukunft, also wenn man jetzt konkret um Gründer spricht und Fintechs, dann sind es eher solche, die Leistungen zubringen. Das kann jetzt sein AI, eben so im Bereich Chatbot oder bis hin zu Automatisierung von Kundensupport etc. Risikoanalysen, also Transaktionsbewertungen, Identity-Themen. Das sind, glaube ich, die Themen, die immer wichtiger werden. Und wenn es darum geht, wo findet eigentlich Zukunft oder zukünftig Banking statt, dann glaube ich, dass sich einfach das Frontend verlagert. Das heißt, im Grunde genommen ist das auch vielleicht ein bisschen die Rolle der deutschen Banken in der Transformation, wenn man ans vorige Pendel anschließt. Denn die Bank wird halt aus meiner Sicht in vielen Fällen zukünftig im Hintergrund agieren. Und nach vorne wird es Unternehmen geben, die diese Dienste anbieten, in Kooperation mit Banken. Also auch eine Bank muss diese Gelegenheit eigentlich als Chance sehen, dass im Grunde genommen man durch Kooperation weiterhin Relevanz hat. Denn wer soll denn besser seine Kunden bedienen als der, der die Kundenbeziehung schon hat? Jetzt kann man sagen, ja, die Bank will sie haben. Aber ich würde halt darauf hinweisen, dass man, wenn man kooperiert, durchaus auf neue Zielgruppen greifen kann. Und da werden solche Themen interessant werden, dass man eben von außen, von jungen Unternehmen, aber auch von etablierten Services zukauft oder hineinnimmt ins eigene Angebot und am Frontend dann überzeugt. Und das ist definitiv die Zukunft. Anders wird es nicht funktionieren. Aber wir werden sehen, wie es dann in 2-3 Jahren ausschaut.
Also wenn ich jetzt höre und zusammenfasse, was ihr sagt, es geht so weiter, es tut der ganzen Industrie sehr gut. Was sagt ihr denn hier? Gibt es ein Veto nach dem Motto Bullshit? Das war's, ist vorbei, es gab ein paar Verticals, die funktionieren, ansonsten back to business. Gibt es ein Veto hier, Publikum?
Mindestens eine Hand.
Kein Veto, sondern eigentlich ein bisschen Verwunderung, weil aus meiner Sicht ist die Frage falsch gestellt. Ich glaube, es geht im Kern darum, welche Pain Points sind für die Kunden relevant. Und ich glaube, da sollten wir anfangen. Und ich bin sicher, dass Patrick da auch bei all seinen Evaluierungen anfängt von Gründern, von Startups, von Businessplänen. Das ist das Entscheidende. Also die Frage ans Panel, welche Painpoints sind noch nicht gelöst bei den Kunden? Katrin hat ja schon damit angefangen ein bisschen. Und da gibt's ja auch Painpoints, die man noch nicht kennt als Kunde, die dann, sag ich mal, einem suggeriert werden. Also das ist eigentlich die Frage, die ich ans Panel zurückgeben möchte.
Ja, ja also im B2C, also im Direct-to-Consumer-Geschäft, da sehen wir es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil wir als Investor jetzt sicher darauf gucken, was sind die Schmerzpunkte, was sind die Kundenbedürfnisse, die hier gelöst werden können, sondern auch, wie kann man es monetarisieren und damit wirklich Umsatz und Gewinne erzielen. Und gerade im Consumer-Umfeld ist es doch oft so, dass Startups nur mit sehr, sehr viel Kapital aufgebaut werden. Die haben sehr hohe Kundenakquisekosten. Die sogenannten Payback-Times sind oft sehr, sehr lang, gerade im, nehmen wir mal klassisches Versicherungsgeschäft, auch Neobanken am Anfang haben die ganz schwer darunter gelitten, dass sie halt da Payback-Zeiten für Kunden hatten, um die Kundenakquisekosten, nur die Marketingkosten zurückzuzahlen von 2, 3, 4 Jahren. Das ist aktuell nicht mehr finanzierbar, weil einfach der Markt nicht mehr dieses billige Geld auf Startups schmeißt. Umgekehrt aber, wenn man dann auf Kundenbedürfnisse im B2B-Umfeld schaut, haben wir das Thema AI nochmal gesehen. Da geht es wirklich darum, die Firmen, die wir sehen, nochmal alles kleine, zarte Pflänzchen, aber die geht immer darauf, wo haben Banken, etablierte Finanzinstitutionen erhebliche operative Ineffizienzen. Nehmen wir mal ein Beispiel, Compliance, ja. In den letzten Jahren wurden bei den Banken, um die ganzen Anforderungen der Regulierer zu erfüllen, hunderte, tausende von Leuten in die Compliance-Abteilung reingeworfen und die sagen, jetzt macht mal Reports. Zukünftig wird da ein sehr, sehr großer Teil durch Artificial Intelligence abgefangen werden können, die automatisiert diese ganzen Papiermonster kreieren, die sowieso keiner liest. Aber dann müssen da nicht mehr einzelne Menschen drauf arbeiten, die viel Geld kosten und die auch noch sehr viel lange dafür brauchen. Ja. Also da muss man wirklich genau hinschauen. Wie immer, man kann nicht sagen, das ist es nicht. Jeder Fall ist einzeln und es muss halt die Kombination aus beidem erfüllt sein, nämlich Kundenbedürfnis, aber dann auch, inwieweit man damit auch wirklich als Unternehmer, als Unternehmen Geld verdienen kann.
Wir haben noch tatsächlich eine Frage hier.
Ja, weniger eine Frage, sondern eher eine Antwort auf die Frage von Axel. Ihr habt nach Painpoints gesucht. Ich meine, ein großer, ungelöster Painpoint im B2B und B2C teilweise auch ist natürlich noch der Kreditprozess. Ne? Es gibt immer noch Kunden, die Monate auf eine Kreditentscheidung ihrer Hausbank warten. Das ist zum einen ein Problem der Prozesse bei der Bank, aber es ist auch ein technologisches Problem, dass Banken teilweise jetzt erst selbst durch Eigenentwicklung angehen oder halt durch Software, wie jetzt unser Unternehmen sie zum Beispiel anbietet. Ja? Aber das ist, würde ich sagen, what's the next pain point? Ich glaube, Kreditprozesse und zwar zum einen im Antrag, aber also Neugeschäft, aber natürlich auch, und da kommt AI wieder ins Spiel, im Monitoring hinterher. Was ich als Bank eigentlich doch möchte, ist in dem Moment, wo ein Unternehmen, wo es dem schlechter geht, habe ich eigentlich aufgrund von vielen Datenquellen im Rahmen PSD2 schon die Möglichkeit zu erkennen, dass es ihm schlechter geht und dass der Weg von diesen Daten zum Entscheider, dass der Weg gefunden ist, da kann Technologie helfen und da kann auch ein Fintech helfen. Also es, wie Patrick sagt, das ist nicht nur ein Kunden-Painpoint, sondern auch ein Banken-Painpoint, der durch Fintech gelöst werden kann.
Sonst noch Kommentare, Fragen? Ne, Mike sagt, hier ist noch eine. Letzte.
Also was wir häufig, ich bin von Deloitte und wir sehen in der Beratung häufig, dass Banken gerne Fintechs anbinden würden, um schneller Lösungen, die schon am Markt platziert sind, auch anbieten zu können, aber ihre Legacy ihnen das, ihre IT ihnen das nicht möglich macht. Das ist, glaube ich, eine große Hürde der Digitalisierung auch immer noch. Wie ist da eure Einschätzung?
Neues Kernbankensystem, Patrick.
Ja, das ist eine Hürde.
Genau. Ich glaube, du hast den Painpoint genau richtig genannt. Es ist eine Wahnsinnshürde. Und je größer die Banken, je größer die Legacy-Technologie, desto schwieriger ist das. Ne? Es gibt große deutsche Banken, die haben 7 SAP-Instanzen weltweit. Mit 7 SAP-Instanzen ist es sehr, sehr schwer, Software zu integrieren, die bei der Reconciliation der Bücher hilft. Ja, die schnell Auswertungen schafft, also einen Data Mining, einen Data Analytics darstellt. Und das ist ein Riesenthema. Mehr, viel mehr kann man dazu gar nicht sagen.
Ja, aus meiner Sicht, wo er Wille ist, ist auch ein Weg. Also es funktioniert an sich. Die Frage ist nur, ist es die Legacy im eigenen Kopf der Entscheider oder ist es das, was quasi wirklich technisch möglich ist? Und wenn man will, und ich sehe das bei einigen Banken, wo man sich vielleicht vor einigen Jahren nicht vorgestellt hätte, dass die das machen, und trotzdem wird es mehr und mehr der Status quo. Natürlich ziehen nicht alle mit und schwierig ist natürlich auch für regionalere Banken, weil mit dem IT-Aufwand etc., den man vielleicht betreiben kann, ist es überschaubar. Aber bei den größeren Banken sehe ich das schon. Natürlich ist jetzt nicht irgendwie, man muss das auch bedenken, das ist nur ein wesentlicher Punkt. Banken haben ja nicht nur dieses Thema, sondern es gibt noch andere 20 Prioritäten. Also ist das nicht nur quasi so einfach gelöst, aber es funktioniert, bin ich fester Überzeugung.
Also Fintech is not over, das Panel is aber over. Und ich gebe insofern den Staffelstab zurück an Mike und Nicole. Vielen Dank euch.